ich glaube, ich habe wirklich das Glück, dass ich immer authentisch bleiben konnte, dass ich den Mut hatte, immer authentisch zu bleiben und an mich zu glauben. Auch wenn mir vielleicht irgendwie ein etwas schärferer Gegenwind entgegenkam, mit wem außer mir selber verbringe ich am meisten Zeit? Da kommt es nicht auf Geld drauf an oder auf den Job oder auf was auch immer, sondern wirklich, dass ich mit mir selber sein kann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Mein heutiger Gast ist die Schauspielerin Cheryl Shepherd, die 1997 mit der RTL-Kultserie Hinter Gittern ihren Durchbruch schaffte. Seitdem war die in New York City geborene US-Amerikanerin unter anderem in TV-Erfolgsformaten wie Sternfänger, Rote Rosen oder In aller Freundschaft zu sehen. In der ARD-Dauerbrenner-Serie spielte sie mehr als 12 Jahre lang die Ärztin Elena Eichhorn. Jetzt hat Cheryl Shepherd ihren ersten Roman geschrieben. In Halbzeit, eine nicht ganz anständige Geschichte, erzählt sie von einer verheirateten, reiferen Frau, die sich in eine Affäre mit einem jungen Mann stürzt. Eine Story mit durchaus autobiografischen Zügen. Wir sprechen über junge Liebhaber, den Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe, Mutlosigkeit in deutschen TV-Produktionen, fehlende Rollen für Schauspielerinnen über 50, toxische Frauen, die Vor- und Nachteile einer offenen Beziehung, die sie selbst seit mehr als 20 Jahren mit ihrem Mann führt, und die große Frage, ob der Mensch wirklich für die Monogamie gemacht ist. Cheryl Shepherd verrät, was für sie die größten Unterschiede zwischen weiblicher und männlicher Sexualität sind, warum die Altersdiskriminierung in der Gesellschaft trotz der Vogue-Bewegung immer noch allgegenwärtig ist, weshalb es immer gut ist, am Ende seinem eigenen Instinkt zu folgen, und Cheryl verrät den wahren Grund für ihr Aus bei In aller Freundschaft. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Cheryl Shepherd.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Cheryl, schön, dass du heute im Studio bist. Herzlich willkommen bei Road to Glory.
Danke, Alex. Ich freue mich, hier zu sein.
Dein Debütroman ist teilweise sehr explizit. Er hat sehr heiße Sexszenen. Es ist zwar dauert, bis es soweit ist. Also er baut sich langsam auf, der Roman. Und dann geht's zur Sache. Wie leicht oder wie schwer ist es dir gefallen, über Sex zu schreiben? Weil ich finde, das ist eine der anspruchsvollsten und schwersten Sachen der Welt.
Es ist einfacher, darüber zu sprechen. Viel, viel einfacher. Und das Schreiben war tatsächlich, das war eine Herausforderung. Und das habe ich erst beim Schreiben selber gemerkt, wie schwierig das ist. Und gerade natürlich, ich habe versprochen, ich habe dem Publikum, den Leserinnen versprochen, dass wenn es draußen heißt, dass Sex drin ist, dann muss auch Sex drin sein. Aber Sex ist natürlich auch eine tatsächlich individuelle Sache. Was für den einen schon viel zu viel ist, ist für den anderen erst der Anfang. Und wie finde ich ein Maß? Und es ging ja jetzt nicht drum, dass ich 1:1 erzähle, wie Cheryl etwas empfindet, ja, sondern.
Also er hat autobiografische Züge, der Roman, hast du ja gesagt. Also es ist schon einiges wahr, aber einiges auch nicht. Aber es ist auch einiges Fantasie, ne?
Es ist vermischt. Genau, es ist vermischt. Und es ging natürlich auch drum, dass Leute, die in meinem Leben wirklich stattgefunden haben, dass die sich da nicht 1:1 wiederfinden. Und dass man auch nicht sagen kann, also das Buch lesen und dann quasi so Roadmap rausfinden, wo war das und wer war das.
Klar, das würden natürlich viele sich gleich auf die Lauer legen und alles genau durchforsten. Und was
genau
meinst.
Das sollte keinem möglich sein.
Aber nochmal zu dem Thema über Sex zu schreiben, also wirklich über eine heiße Sexszene. Ist das für dich schwierig gewesen, weil man, wie du schon sagst, man redet da leichter drüber, es ist viel lockerer, aber wenn man das zu Papier bringt, das kann ja auch schnell so ein bisschen was Cheesiges, ein bisschen die jungen Leute über den Cringe sagen. Es hat sowas, es ist halt, wie du sagst, eine Geschmackssache. Und die einen fühlen sich da, denen ist es vielleicht gar nicht raunchy genug, die möchten es noch heißer. Andere sagen, oh Gott, das ist ja schon Pornografie. Ja. Die schreibt ja auch über Genitalien, das geht ja gar nicht. Genau. Also was waren da deine Gedanken? Hast du gesagt, that's me, ich schreibe das jetzt so, wie ich das sexy finde, oder? Wie lief
doch
das?
Schlussendlich schon. Schlussendlich bin ich schon, da steht mein Name drauf. Also muss ich dahinter stehen können. Und sagen wir mal so, ich habe mich selbst ausgetestet und habe geguckt, wie weit kann, wo finde ich mich noch? Ja. Und es kommt ja auch immer selber drauf an, in was für einer Laune ist man. Und auch das Gegenüber. Das Gegenüber beeinflusst mich ja total. Also wenn ich merke, mein Gegenüber wird jetzt erst richtig warm, das ermutigt mich natürlich, klar, noch ein bisschen eins draufzulegen und auch zu gucken. Es ist kein egoistische Reise. Es geht darum, dass es eben beiden Spaß macht. Total. Und man schaukelt sich gegenseitig hoch.
Und ich muss natürlich auch einordnen, der Roman ist ja nicht ein Roman, wo es jetzt nur von einer Sexszene zur nächsten geht. Das ist ja eine ganz andere Ebene. Es geht natürlich auch um das Thema Älterwerden, um andere Beziehungsebenen. Die Hauptdarstellerin hat eine Ehe und ja, die durchläuft auch neue Phasen. Deswegen, es ist kein Buch, wo es jetzt immer nur von einer Sexszene zur nächsten geht, sondern es ist ein wichtiger, elementarer Teil, finde ich, weil es baut sich auf. Was ich aber gerne wissen möchte, als du dann die Szenen geschrieben hast, hast du Freundinnen mal Probe lesen lassen? Hast du dann in einer Circle mal gefragt, ist das, findet ihr das gut? Ja, also
ja, ohne ging es gar nicht. Ja. Also das heißt, ich habe das nicht von Anfang an gemacht und dann habe ich gemerkt, also ich habe auch schon anderen Menschen beschrieben, wie das so ging, dass ich auch mal eben wirklich einen ganz tollen Schreibfluss erleben durfte und dann der nächste Tag. Und den Fehler, den vielleicht erfahrene Schreiber nicht machen, aber eine unerfahrene Schreiberin macht diesen Fehler. Vielleicht sogar ein paar Mal habe ich ihn gemacht. Am nächsten Tag erstens mal davon ausgehen, dass ich diesen Flow einfach wieder einsteigen kann auf diesen Zug und es geht wunderbar weiter. Ja. Und ich dachte, ich muss ganz früh aufstehen, damit dieser Flow nur ganz kurz unterbrochen wird und ich steige wieder ein und der Zug geht nicht los. Und
das hat man ja auch manchmal.
Ja, drin. Und er geht nicht los. Und was mache ich dann? Ich lese, was ich in der Nacht zuvor geschrieben habe.
Okay.
Und plötzlich lese ich es aber mit einem ganz anderen, mit einer sehr viel kritischeren Beobachtung meiner selbst. Und dann kamen die Selbstzweifel. Und dann fing ich an mit Rotstift. Und dann fing ich an zu löschen. Und dann kam die Panik erst hoch von, was machst du da? Und dann habe ich tatsächlich von meinen Töchtern die Masterclass geschenkt bekommen und habe die verschiedenen Autoren und Autorinnen quasi im Podcast
wie ist der Schreibprozess.
Genau, und wie ihr Schreibprozess ist und dass es natürlich nicht immer überall gleich ist. Und genau diesen Fehler, den ich gemacht habe, haben sie auch schon alle erlebt in ihren jüngeren Anfängerjahren und haben gesagt, also schreib auf, nicht lesen, einfach immer geradeaus weitergehen.
Weil das ist meine Erfahrung, ich bin ja auch ziemlich lange schon als Redakteur unterwegs, hab auch schon Artikel geschrieben, sehr viele, nicht nur Interviews geführt und da habe ich immer gemerkt, die erste Version ist vom Kern meistens die beste. Also je mehr man dann rumdoktert und versucht, was zu verbessern, dann sagt man sich am Ende, nee, am Anfang, klar kann man was verbessern, korrigieren, aber der Flow und das Grundkonstrukt war das Beste. War also meine Erfahrung.
Kommt eben dann so die Ratio hinzu. Also das erste Schreiben ist irgendwie sehr bauchgesteuert.
Ja.
Und nachher kommt der Kopf dazu und sagt, das ist falsch. Und ganz selten sagt der Kopf, das ist gut und das ist richtig.
Total.
Und das musste ich lernen und das war nicht einfach. Also da kam eigentlich dann erst der Mut hinzu. Ja, das erste vom Bauch steuern lassen, das war eigentlich pure Freude. Und nachher dann den Blick drauf, da habe ich mich auch oft so ein bisschen in die Situation der Leserin und dachte, oh, was denkt sie jetzt?
Ja, nochmal, es ist ja so, dass jeder das verschieden aufnimmt. Also einige sind halt etwas immer noch verklemmter und denen ist es viel zu explizit. Die sagen, nein, also ich möchte lieber meine Fantasie, mir den Rest denken. Ne, die Cheryl schreibt da, das ist ja eine explizite Szene und ich finde es gut, ich mag das.
Ja,
aber es sind halt, wie die Menschen immer sind, verschiedene Geschmäcker und jeder empfindet
das
anders.
Absolut. Und dann kann es auch ein bisschen sein, dass es natürlich noch auch Generationen Geschichten sind. Mhm. Also ich merke, dass jüngere Leser sehr gut damit umgehen können. Mhm. Und die, ja, wo zum Beispiel auch, ja, Pornografie. Es gibt ja heutzutage auch Pornografie für Frauen, die auch sagen, ja, gleiche Rechte. Ich will genauso Erotik erleben dürfen und ich will auch, dass meine Erotik auch erzählt wird. Ich will, dass die existent ist. Total. Und davon können auch manche Männer durchaus etwas erfahren und auch erlernen.
Ich finde das insofern auch sehr interessant, dass man ja gemerkt hat, durch die Pornos, durch die Erotik für Frauen, dass die tatsächlich ganz anders strukturiert sind. Also bei den für Männer ist es einfach zack, zack, raus aus den Klamotten, das wird rumgefügelt. Und bei den Frauen, die
ist
mögen Vorspiel, Erotik, das Kennenlernen, das Knistern und dann der Sexakt ist auch geil und wichtig, aber er ist nur ein Part.
Er ist ein Teil davon.
Genau.
Und das war mir eben im Buch genauso wichtig.
Ich frage das, weil du hast auch, ich sag's jetzt mal mit Augenzwinkern, es ist ein langes Vorspiel. Also es sind so um die 182 Seiten, bis dann die Chiara mit Ben dann tatsächlich heißen Sex haben. Und würdest du schon sagen, dass die, also vorweg, es gibt nie Pauschalisierung. Es gibt auch ganz viele Frauen, die vielleicht auf schnellen und schmutzigen und ganz, ne, so ratzfatz und gar nicht langes Vorspiel.
Natürlich.
Würdest du aber sagen, Frauen finden das grundsätzlich doch eher spannend, wenn ein längeres Vorspiel ist, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man ein bisschen spielt, ein bisschen flirtet, auf Distanz geht, wieder näher geht und dann irgendwann ist die Spannung so tense,
dass man gar nicht anders kann.
Genau.
Also ich finde beides schön.
Ja, ja.
Ich finde wirklich beides schön und das kommt tatsächlich eben auch auf, wenn ich mit einem Partner zusammen bin, der das nicht kann, der diese Spannung nicht langsam aufbauen kann, dann kann ich ja nicht sagen, du musst es jetzt machen. Ich kann ja dann nicht quasi die Mama werden. Dann ist die Luft raus, ja?
Das stehen auch, muss man sagen.
Ist mir noch nicht begegnet.
Nee, aber es gibt ja so unendlich viele Spielarten.
Eben, ich glaube, es gibt keine Spielart nicht. Und eben deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig. Vielleicht ist es auch so, dass ich als Schauspielerin, wo es drauf ankommt, dass ich Schwingungen aufnehme und auch unvoreingenommen bin, dass ich einfach da gucke, ja, was begegnet mir, wie reagiere ich drauf?
Also sich schon auf Menschen einstellen und das.
Ja, das ist das, das würde ich sagen, was eine Stärke von mir persönlich ist. Und jetzt nicht nur in der Sexualität, sondern auch als Mensch, als Frau. Aber in der Sexualität, wenn man sich nicht aufeinander einlassen kann, dann ist es ganz, ganz schwierig, sich wirklich gemeinsam irgendwo hinzu, ja.
Es ist eben auch ein Thema für sich. Ich hatte gerade kürzlich mit der Sexpertin, nennt sie sich selbst ironisch, Paula Lambert, vielleicht kennst du die, die ist eine sehr bekannte Podcasterin.
Ja, und
die sagt auch, es ist, wenn allein schon die Chemie nicht stimmt, also wenn du den Partner nicht riechen kannst, du kannst ihn noch so sexy und heiß finden, dann hat es eh keinen Sinn. Teilweise sind auch Partner nicht kompatibel. Du fühlst dich angezogen, merkst aber, sexuell geht da gar nichts, weil ihr seid in völlig verschiedenen Dampfern unterwegs, ihr habt völlig verschiedene Vorlieben und dann geht's, dann passt es halt leider nicht. Ne?
Eben. Und das kann auch passieren und da kann es auch sein, dass man einen eleganten Abschluss findet und dass man vielleicht ganz schön und liebevoll miteinander essen geht.
Das kann
auch
was Schönes sein.
Verabschiedet und sagt, hey, es war irgendwie. Also, dass man trotzdem was Tolles draus macht. Ja.
Ich hatte ja schon gesagt, die Unterschiede sind was Wunderbares, machen es teilweise aber auch komplizierter. Wie würdest du denn sagen, sind für dich die essentiellen Unterschiede der weiblichen und der männlichen Sexualität? Weil, klar, nochmal, es gibt ganz viele Spielarten, aber ich glaube schon, dass sich die weibliche Sexualität von der männlichen vielerlei Hinsicht unterscheidet.
Also im Groben und Ganzen.
Es gibt so viele Facetten, aber wie wir gesagt haben, Frauen mögen es generell lieber, wenn es ein erotisches Vorspiel gibt, wenn es nicht gleich so zur Sache geht. Gibt es bestimmt jetzt auch Zuschauer, die sagen, was redet der da? Ich mag auch gerne mal schnell und zack und das ist auch heiß.
Genau.
Aber es
ist
halt so, wenn man so das große Ganze sieht, glaube ich.
Kommt vielleicht auch drauf an, ob man sich eben schon kennt.
Ganz genau.
Das ist eine ganz andere, also wenn ich einen Partner schon kenne, dann kann ich auch und ich auch weiß, dass ich vielleicht nur die Zeit habe, die begrenzt ist, dann werde ich jetzt nicht auf ein langes Vorspiel pochen, sondern dann auch sagen, okay, jetzt, ich bin bereit.
Sehr gut.
Aber wenn ich einen Menschen erst kennenlerne und wirklich auch spüren will, ja, wie reagiert mein Bauch? Was macht die Nase jetzt, ja? Also die Pheromone, sind wir kompatibel, dann brauche ich diese Zeit. Und wenn dann auch doch ein Altersunterschied da ist, wo man nicht unbedingt davon ausgeht, dass man jetzt die gleichen Lebenserfahrungen schon alle hat. Und in dem Moment, wo ich vielleicht so auch denke, ja, ich übernehme auch ein bisschen Verantwortung. Also Verantwortung finde ich auch wichtig, dass man das nicht völlig, ja, einfach vergisst. Aber da braucht es einfach ein bisschen mehr Zeit. Also so, ich würde sagen, ja, Frauen sind da eher, ja, sind auch irgendwie mit dem ganzen Geist dabei und nicht nur so.
Ja, Männer sind, glaube ich, schneller auch befriedigt. Das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied. Es ist schwerer, eine Frau zum Höhepunkt zu bringen.
Ja.
Weil, also auch da, ne, es ist nichts pauschal zu sagen. Es gibt auch Frauen, die können schnell kommen, aber Männer sind, glaube ich, auch eher in der Lage, dass ich schnell abzureagieren und sind dann auch, sagen, ach wunderbar, vor 30, 40 Jahren war es mir völlig egal, ob die Frau ihren Spaß hatte, ich habe meine Befriedigung und die Frau war völlig frustriert, weil sie eben nicht zu ihrem Spaß gekommen ist.
Und weil der Mann unter Umständen sich gar keine Mühe gegeben hat, dass die Frau auch ihren Spaß hat und dass der Spaß, auch das Zusammensein, egal ob das jetzt eine Beziehung sein soll oder ob es wirklich nur mal Sex ist, ist es auch schön, wenn nach dem Akt nicht einfach gleich die Hose hochgezogen wird.
Ciao, Bella.
Also ich glaube,
aber das ist so typisch männlich.
Das ist etwas, worauf ich persönlich kenne bisher noch keine Frau, die besonders darauf steht.
Nun ist es so, dass im Roman Halbzeit die Hauptdarstellerin Chiara, die ist Anfang 50, ist eine TV-Moderatorin, die gerade in einer Krise ist. Sie verliert ihren Job und auch in der Ehe kriselt es ziemlich. Sie liebt ihn zwar noch sehr, aber es ist halt nicht mehr so, wie es mal war. Und die wird angeflirtet per Facebook-Message von einem 23-jährigen Fußballer. Sie glaubt erst, das könnte auch einer sein, der vielleicht ein Faker ist. Das ist ein 70-Jähriger, der sie einfach zum Narren hält. Aber das ist natürlich das besonders Spannende an diesem Buch, dass da ein großer Altersunterschied auch ist, weil das ist, ich finde, das dürfte kein Thema mehr sein, es ist aber heutzutage immer noch ein großes Thema. Wieso ist es in deinen Augen so, dass es vor allem bei dem Modell ältere Frau hat Sex mit einem jungen Lover noch viel mehr Thema ist als bei dem Entgegengesetzten? Da muss man sagen, natürlich gibt es auch Menschen, die rümpfen ihre Nase, wenn sie einen 55-Jährigen mit einer 20-Jährigen sehen. Das ist jetzt auch nicht komplett gesellschaftlich akzeptiert, aber es ist eher akzeptiert als ältere Frau, jüngerer Mann. Warum ist das so?
Also wir wissen, dass eine junge Frau, die halt im gebärfähigen Alter ist und der Mann hat so seine Karriere schon, hat vielleicht seine Hörner tatsächlich auch schon abgestoßen und möchte jetzt, ja, vielleicht will er tatsächlich sesshaft werden. Und dann hat er unter Umständen noch einen prall gefüllten Geldbeutel und kann der Frau alles Mögliche bieten. Ich weiß, dass es doch nicht wenige Frauen auch gibt oder sogar Eltern, die sowas absolut gutheißen.
Die möchten, dass ihr Kind gut versorgt ist, ne?
Natürlich, ihr Kind ist gut versorgt und die Enkel dann auch und sie vielleicht unter Umständen auch.
Und dann ist es auch egal, ob der Mann 30 Jahre älter ist, ne? Also das wird dann akzeptiert.
Ja. Mhm. Also was sie vielleicht trotzdem hoffen, dass er auch irgendwie ein guter Charakter hat.
Ja, das wäre auch schön.
Also das kommt vielleicht noch dazu.
Arrangierte Ehen gibt's heute immer noch, muss man leider sagen, auch in einigen Kulturen. Das ist ja teilweise erschütternd. Da werden dann auch Teenager versprochen. Das ist aber eine Kinderehe. Aber es gab es ja in unserer Gesellschaft also viele, viele Jahre, jahrzehntelang, jahrhundertelang, dass eben tatsächlich Ehen arrangiert wurden.
Genau. Und bei Frauen, die Frau hat halt nur eine beschränkte Zeit, die Möglichkeit, fruchtbar zu sein. Und jetzt natürlich auch, wie ungerecht, der arme junge Mann, der kann ja gar keine Kinder mehr haben, ja? Also dann kann er keine Kinder mehr bekommen und irgendwann wird er ja aufwachen und irgendwann wird die Frau ja dann auch irgendwie, auch wenn sie vielleicht mit 50 noch ganz gut in Schuss ist, aber ist das mit 70 auch noch so? Und woran wird er sich dann noch erfreuen können? Es ist einfach eine andere Denkweise. Und wir haben da unsere Klischees im Kopf. Also was ein Mann schön finden kann und was auch unmöglich schön sein kann. Also eine ältere Frau oder sogar irgendwann mal eine alte Frau, die kann doch nicht schön sein in den Augen dieses jungen Menschen. Und umgekehrt, ob der ältere Mann vielleicht, ja, ja.
Alles hängt.
Genau, genau. Also wie schön der ist, diese Frage wird nicht gestellt. Da heißt es dann einfach, ja, wo Geld ist, ist auch Liebe. Es gibt natürlich auch Frauen, die in ihrer Zeit, die aktiv gelebt haben und gut verdient haben, die nicht dem jungen Mann auf der Tasche liegen.
Bestes Beispiel ist Madonna, ne, die sich auch mit Mitte 60 auch als Role Model gelten will, ja. Dass sie eben sagt, es ist mir völlig egal, was ihr denkt, ich kann es mir ja auch leisten, ich bin eine unabhängige, starke Frau und wenn ich mir einen jungen Typen als Lover nehmen kann, dann ist es so und da habt ihr ja gar nichts zu lästern. Ne?
Also das, absolut.
Obwohl es eigentlich absolut. Auch ohne Geld möglich sein müsste in meinen Augen. Ne?
Also wenn
traurig, das ist
genau, genau. Ja. Also das ist eigentlich, das wäre jetzt dann die Königsdisziplin, also für beide. Es geht ja auch um den jungen Mann. Ja. Der junge Mann wird nicht ernst genommen, also in unserer Gesellschaft, dass er wirklich eine Frau, also wir haben nicht die Möglichkeit oder wir lassen es nicht zu, durch seine Augen zu gucken. Und wir fragen auch gar nicht. Wir fragen gar nicht, was er denn sieht,
ja.
Was er denn spürt, was ihn denn erregt. Und da finde ich, da dürfte man durchaus mal ein paar Fragen stellen und die auch gelten lassen.
Also du würdest sagen, das sind dicke Bretter zu bohren und es liegt einfach daran, dass wir über Jahrhunderte da gesellschaftlich konditioniert sind, was du gerade erklärt hast, ne? Dieses Modell, dass es eben Modell älterer Mann, junge Frau einfach gesellschaftlich viel eher in die Richtung geht. Ja, das hat seinen Sinn und
genau,
umgekehrt macht
genau,
das keinen Sinn.
Genau.
Der Mann kann eben auch noch mit 70 die junge Frau schwängern, umgekehrt
ja.
Reproduktion geht nicht mehr und überhaupt der arme junge Mann, der wird ja nur irgendwie... Weiß ich nicht, von dieser reifen Frau verführt oder weiß der Geier was.
Wenn es jetzt noch eine Verführung ist, ja. Ja, ja, es kann noch so, schlimmer, ne? Kommen.
Ja, auch immer.
Ich habe aber auch halt ein Role Model in meinen eigenen Eltern gefunden. Mein Vater ist 12 Jahre jünger als meine Mutter.
Okay,
und ja. Meine Mutter war 36, als ich ihn kennenlernte. Und er hat sie zu seinem Geburtstag eingeladen und er hatte schon ein paar graue Haare an den Schläfen und dann dachte sie, also mein graues Haar habe ich von ihm gehabt. Und da hat sie gedacht, na ja, also ungefähr, vielleicht ist er ein bisschen jünger als ich. Und dann ist sie zu dieser Geburtstagsparty und hat festgestellt, dass sie die einzige war, die eingeladen war und dass der junge Mann gerade 24 wird. Und sie sind immer noch zusammen.
Ja,
meine Mutter ist jetzt 98. Meine Mutter ist 98
wow.
Jahre alt und mein Vater wird 86.
Wahnsinn.
Und sie passen beide aufeinander auf.
Ist das, also das
also
ich
ja es ist machbar. Es
toll.
Ist machbar.
Sheridan, ist es ja vielen klar, das ist autobiografisch, wir haben es ja vorher schon, es ist ein Teil auch Fantasy, du hast das vermischt. Du hattest, glaube ich, vor 7 Jahren den Scandal, eigentlich ist es kein Skandal, aber du hast eben selbst einen jüngeren Lover gehabt. Und jetzt die Frage, wie viel Prozent ist denn jetzt in dem Roman, wenn du so nochmal zurückguckst, wie viel ist jetzt tatsächlich Cheryl und wie viel ist Fantasie? Also ist das Grundkonstrukt dieser Geschichte schon so, wie es auch bei dir im echten Leben war? Oder nochmal, du hast ja gesagt, viele Details sind reine Fantasie, weil du willst nicht, dass sich Menschen da wiedererkennen, die tatsächlich ein
ja.
Teil der Story waren. Ne?
Also ich kann schon mal sagen, es gibt ein paar O-Töne oder Chat-Nachrichten, die sind jetzt noch hier in meiner Tasche, in meinem Handy drin. Also die sind 1:1 übernommen. Nicht jede.
Aber spannend.
Und,
also
und es gibt, ich würde schon sagen, dass 40%. Und da geht es aber dann eher so auch eben ums Fühlen, ums Denken.
Auch die Gedanken von Chiara. Ne? Also
ja,
dass,
die Gedanken
auch sehr viel,
von Chiara.
Ne, mit dem Älterwerden und was die Gesellschaft für Vorurteile hat. Aber eben auch so dieses Thema, man wird älter, man wird aussortiert. Sie verliert ihren Job, weil sie durch eine
genau,
jüngere Moderatorin ausgetauscht
wird. Genau, wie geht man mit all diesen Dingen um? Und natürlich auch die Kommunikation mit dem Ehemann oder die Kinder. Und wie kommuniziere ich was? Wie lange verstecke ich was? Tue ich den Kindern und meinem Mann und mir und meiner Ehe einen Gefallen, wenn ich das verstecke? wie kann ich das auch selber überhaupt aushalten? Also ich bin eine Persönlichkeit, die das eher ungerne und auch nicht wirklich gut verstecken kann. Also meine Kinder haben das sehr schnell geschnallt.
Nun ist es aber auch so, das hatten wir im Vorgespräch auch schon, und das ist ja auch gar kein Geheimnis. Du führst seit 20 Jahren eine offene Beziehung.
Wir sind 26 Jahre. Also wir sind im 27.
Jahr. Also du führst mit deinem Mann Nikolas immer schon eine offene Beziehung. Und ich persönlich finde das wunderbar. Ich feiere sowas, aber ich weiß eben auch, es gibt viele Millionen Menschen, die könnten das nicht, weil vielleicht einer damit nicht klarkommen würde. Es muss auch wirklich von beiden Seiten fein sein. Aber kannst du mal sagen, wie du jetzt mit dem Rückblick sagst, war es wirklich gut und wichtig? Ist eure Beziehung deswegen auch noch lebendiger? Ist sie deswegen so gesund, weil ihr euch diese offene Beziehung gegenseitig zugesteht? Wäre sie vielleicht sonst zerbrochen? Weil das ist ja ein Riesenthema bei vielen Partnern, ja, ne? Die ja sagen, nein, würde ich nie akzeptieren. Also ist eine spannende
Sache.
Wenn
man das jetzt so anguckt, in unserem Freundeskreis waren sehr viele junge Familien. Die waren schon etliche Jahre zusammen. Wir sind jetzt, glaube ich, so ziemlich das letzte Paar, das noch zusammen ist. Und die sind jetzt nicht auseinandergegangen. Es ist dann schlussendlich doch Amor gewesen. Ja, und ich bin froh, dass Nikolaus und ich noch zusammen sind. Ich darf nicht behaupten, dass jeder Tag bei uns nur ein Zuckerschlecken ist. Und auch offene Ehe bedeutet nicht keine Probleme.
Nein, das wollte ich so um Gottes Willen. Also natürlich hat man seine Struggles und man hat auch Reibereien. Man bewegt sich manchmal auch auseinander und muss gucken.
Natürlich. Und man hat auch seine emotionalen Momente und man hat auch seine schwachen Momente, wo man auch denkt, ich möchte jetzt, dass du für mich da bist und ich bin jetzt wichtig. Und damit natürlich dann auch klarzukommen, dass das nicht immer alles so gerade passt, wie ich das will, das braucht schon auch sehr viel Arbeit an sich selbst. Und das geht nicht, also aus meiner Erfahrung, das geht nicht von heute auf morgen.
Nein. Beziehung ist auch Arbeit, das wollen viele Leute nicht hören. Ich finde, Arbeit ist ein schreckliches Wort verglichen mit Liebe und Beziehung, aber es passt, weil wenn eine Grundbeziehung, also eine Grundliebe da ist, dann ist es wert dafür zu arbeiten, die Liebe lebendig zu halten.
Genau.
Das ist meine Erfahrung.
Genau.
Also
viele
sagen immer, nein, wenn ich arbeiten muss für eine Beziehung, dann ist das ja keine richtige Liebe mehr. Das muss doch von alleine Perfect Harmony sein.
Und das ist aber eben ein Trugschluss. Und genau weil Menschen das eben... Sie vermischen, glaube ich, da auch Verliebtsein und Liebe. Verliebtsein kommt tatsächlich am Anfang sehr viel einfach von alleine. Da sind wir auch schon so wirr im Kopf.
Total.
Und überall,
vernebelt,
dass wir gar nicht arbeiten können. Also wir können vielleicht noch knapp unseren Namen schreiben, aber sonst alles andere gelingt uns nicht mehr so richtig gut. Aber in der Liebe, und Liebe kann auch nicht eine Fortführung von Verliebtsein sein. Also Nikolaus und ich waren ja auch beide gemeinsam auch in einer Paartherapie und der Paartherapeut hat uns da wirklich auch toll geholfen und hat gesagt, stell dir vor, ein Leben lang verliebt sein, ihr würdet nichts mehr vom Teller haben, ihr hättet keine Arbeit, ihr würdet nichts auf den, ja, ihr könntet euch nicht um eure Kinder und um die Finanzen und um weiß ich was kümmern. Also, Liebe ist was, ich benutze jetzt ein Wort, was auch nicht ganz stimmt, aber es stimmt ein bisschen vielleicht. Es ist viel langweiliger. Hm. Aber es geht tiefer. Es geht viel, viel tiefer. Es ist langsamer.
Noch intensiver. Es ist durchdringt einen mehr, ist meine Erfahrung.
Ja,
und es ist einfach so, über Jahrzehnte baut sich ein tiefes Vertrauen auf. Und das finde ich eine Zärtlichkeit, eine intime Nähe und Tiefe, die man zu Beginn einer Beziehung noch so gar nicht haben kann. Natürlich ist der Sex geiler, ist wilder. Gar keine Frage. Das netzt sich einfach ab. That's life.
Ne? Ja, aber das ist wie ein Schuh. Am Anfang, wenn man einen neuen Schuh anzieht, dann ist der glatt, dann ist der wunderbar, aber richtig bequem wird er erst, wenn er Falten hat und wenn er auch halt so ein bisschen abgetragen aussieht. Und das ist halt in einer Beziehung ähnlich. Aber diesen bequemen Schuh verlassen und dann denken, der andere ist zwar schön, aber wow, ich weiß, verschiedene Blasen, ja? Und
Aber was mich interessiert, würdest du dann jetzt im Rückblick sagen, dass ihr beide da immer gleich tolerant wart, wenn es mal außereheliche Begegnungen gab, wenn man mal einen Flirt hatte, wenn man auch mal Sex hatte, weil das ist ja nicht immer gleichgewichtet. Da sage ich von meiner Erfahrung, ich war immer toleranter und entspannter und mein Partner war immer eifersüchtiger. Trotzdem hat es funktioniert. Er hat dann gesagt, ich möchte gar nichts wissen, erzähl mir nichts. Und wenn ich es sogar ganz spannend und erregend fand, wenn er mir was erzählt hat. Wie war das bei euch in den letzten
Jahren? Also, ich bin du,
ja,
mein Mann ist dein Partner. Ja?
Klare
also,
Ansage.
Also ist genauso. Ich kann einfach relativ leicht darüber sprechen. Und mein Mann, ja, ich glaube, er kann es ganz toll, aber da bin ich nicht dabei.
Das ist so.
Natürlich, wenn er jetzt eine Frau gewinnen will, dann ist er garantiert nicht auf den Mund gefallen. Aber sonst, und was ich jetzt so erlebe, was er erleben will, ist, dass ich ihn liebe. Dass er mein Ein und Alles ist. Und das verstehe ich auch. Und das sind auch Gefühle, die ich mit ihm zusammen genauso erfahren will. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich wirklich nie eine Beziehung hatte oder einen Flirt, wo ich dachte, der wird jetzt meiner Ehe wirklich, wirklich gefährlich.
Also auch nicht dein raunchy Abenteuer mit dem jungen Mann, ne, der so diesen Skandal ausgelöst hat. Ne?
Nein,
für euch war es ja gar kein Skandal.
Ja,
war ja, die Medien haben den Skandal ausgemacht. Du warst
die Medien
ja
haben den Skandal.
Locker, genau.
Genau, die Medien wussten natürlich auch nicht von unserem Arrangement. Das wussten sie nicht. Es gab auch keinen Grund, dass jetzt von Anfang an, also ich sage ja nicht, hallo, mein Name ist Cheryl Shepherd, ich lebe in einer offenen Beziehung. Also haben Sie noch weitere Fragen? Ja, hätte ich vielleicht machen können, aber habe ich nicht gemacht. Und dann hat aber eben, die Medien haben dann uns schon ein bisschen ins Ungleichgewicht gebracht, weil, oder auch für die Familie, also wenn man dann halt auf dem Titelblatt steht und dann heißt, sie macht das und macht das und sie, also sie ist zwar Mutter von 5 Kindern, aber sie riskiert alles und es ist ja völlig egal, ob das alles jetzt im Bach runtergeht. Und dann sagt, Moment, stopp. So ist das nicht.
Und das fand ich super, dass du
und
da so.
Und das war für mich ganz, ganz wichtig, weil das hätte uns allen geschadet. Absolut allen. Und es war auch nicht so einfach, da jetzt in die Öffentlichkeit rauszugehen, weil ich ja trotzdem nicht alles preisgeben wollte. Aber es war für mich wichtig, dass es heißt, ja, Cheryl hat nichts Verbotenes getan. Und man kann so leben.
Absolut. Ich finde, Sex ist was Wunderbares, aber es wird gerade bei Beziehungen, die länger sich hinstrecken, ist ein doofes Wort. Also Beziehungen, die über Jahrzehnte laufen, die in eine tiefe Liebe sich verwandelt haben, in eine Vertrautheit. Da ist einfach meine Erfahrung auch in meiner Beziehung, der Sex wird immer unwichtiger, immer weniger. Da wird dann immer ein riesen Bohai drum gemacht. Ja, und so halten sie ihr Sexleben lebendig, wo ich sage, nein, der Sex, es ist die Zärtlichkeit, es ist die Nähe, es ist die emotionale Tiefe, die einen verbindet. Es ist gar nicht schlimm, wenn du dann auch vielleicht mal 2-3 Jahre gar keinen Sex mehr hattest. Wie ist das bei dir und wie war das bei euch? Habt ihr versucht, das mal ein bisschen lebendig zu halten, indem ihr sagt, komm, wir versuchen jetzt mal 3 Jahre oder war das für euch fein, dass man das akzeptiert? Sex wird unwichtiger, je länger die Beziehung geht.
Ja, also es ist so, dass eben man kommt erst in diese Phase und dann muss man erst mal gucken, wie ist es bei beiden
genau.
So? Und natürlich dann auch, ja, ich bin zum ersten Mal 58 und auch Menopause. Ich erlebe das zum ersten Mal und wie gehe ich damit um? Was sagt mir mein Körper? Was ich nicht haben wollte, ist Panik. Das wollte ich einfach nicht und gesagt, nein, also ich höre auf meinen Körper. Ich habe zum Glück Ärztinnen und Freundinnen in meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis, die ungefähr gleich alt sind wie ich oder auch älter, die mir total lieb Auskunft geben und sagen, ja, ich weiß, wovon du redest. Ja, das ist so. Und natürlich habe ich auch, ich kann über alles Mögliche reden, also nicht nur über Sex.
Ja, Und deshalb
ist es auch schön gewesen, natürlich mit anderen Paaren auch einfach mal diese Fragen so auf den Tisch zu legen und einfach mal sagen, hey, wie geht ihr damit um? Und ich kenne keine Paare, die einfach sagen, unser Sexleben wird immer wilder. und immer nein,
ausgefallen
nein,
ist. Es sei denn, man nein. entdeckt jetzt irgendwelche extremen Spielarten, aber auch die nutzen sich irgendwann ab.
Natürlich.
Wenn man dann irgendwie Lederspielchen,
SM,
was der Geier was, ne? So, das
ja,
alles nutzt
ja,
sich irgendwann
ja,
ab.
Ja, alles.
Aber eine große Frage, mit der ich auch schon wilde Diskussionen ausgelöst habe im Freundeskreis, würdest du sagen, dass die Menschen eigentlich nicht für die Monogamie gemacht sind? Ist das ein Konstrukt durch Kirche, durch Religion, durch Gesellschaft? Oder gibt's Menschen, die einfach, die möchten perfekte Treue, die möchten sich diesem Menschen nur versprechen? Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, viele Menschen betrügen sich da selbst, belügen sich mit diesem Konstrukt selbst.
Ich glaube das eigentlich auch. Ich glaube, dass viele Menschen aus Angst zusammen, also die Monogamie unterstützt die Angst, also die Verlustangst natürlich und dann auch die Angst, die Selbstständigkeit und auch für sich ein ganzes Leben lang Verantwortung zu übernehmen.
Ja.
Und ich finde das einfach, wenn man dem Partner sagt, du bist jetzt verantwortlich, dass es uns beiden gut geht und wenn du noch andere Bedürfnisse hast und das auch natürlich alles unter dem doch sehr großen Begriff Liebe. Eifersucht, das ist ein Gefühl, ja?
Ein schlimmes Gefühl teilweise, was ja, viel Kummer auch bringt.
Genau,
und auch, ne? Also
genau,
Elend,
genau.
Es gibt
genau.
Morde aus Eifersucht, schlimme Dinge, ne?
Ja.
Gewalt.
Und Eifersucht ist aber etwas, was natürlich Menschen, die auch offen leben, trotzdem auch auf der einen oder anderen Seite doch begegnen. Aber ich glaube, die Bereitschaft mit diesem Gefühl, so schmerzhaft es auch mal sein kann, umzugehen und es nicht einfach versuchen wegzuschieben, das finde ich eine Bereicherung, dieses Angst, selber dran zu arbeiten, angstfrei zu werden. Es ist ein Prozess und das ist ein innerer Prozess mit mir. Und dass ich meine Angstfreiheit quasi die Aufgabe meinem Partner übergebe und sage, du musst treu sein, damit es mir gut geht, damit ich keine Ängste habe, damit ich gut schlafen kann. Und das bedeutet aber natürlich auch, entweder habe ich dann einfach gut Vertrauen, aber viele kontrollieren.
Ganz genau. Aber was mein Gedanke ist bei diesem Thema Monogamie und Eifersucht und sich nicht zugestehen, eine offene Beziehung zu haben, dass eben viele Ehen genau deshalb zerbrechen, dass
natürlich
eben einer der Partner merkt, es reicht mir nicht mehr, ich möchte mich auch mal wieder begehrt fühlen, ich möchte heißen Sex haben und das heißt ja nicht, dass ich dich nicht
Nein,
mehr liebe,
natürlich nicht.
Aber ich möchte einfach mal ein Abenteuer haben, aber das akzeptiert dann die Partnerin, akzeptiert der Partner nicht und dann gibt's große Krise, Ehedrama, ja. oh Gott, und wir lassen uns scheiden, und du Luder, du Schupp, du Betrüger, das ist doch traurig und ich glaube, deswegen
natürlich.
Kann man das nur raus, denn eigentlich ist es doch, aber man kann die Menschen natürlich auch nicht backen, ne? Also jeder reagiert ja so, wie er reagiert, ne? Mit Emotionen.
Ich glaube, dass es natürlich schon auch damit zu tun hat, wir sind, man braucht irgendwo die Möglichkeit, Vorbilder zu finden, ja, so sind wir Menschen gestrickt
ja.
Und je mehr Vorbilder wir vielleicht finden, wo wir denken, das könnte zu mir passen. Ich glaube auch nicht, dass jemand, wenn jemand die Ehe öffnen will oder die Beziehung öffnen will, es muss ja keine Ehe sein, dass gleich alles perfekt funktioniert. Das ist, dass ich rate, wenn jemand mich fragt und ich gehe nicht missionieren, rate ich, macht's in ganz kleinen Schritten. Gebt euch testet ein bisschen aus und ja, lasst euch mal, der eine geht in Urlaub und ist vielleicht alleine im Urlaub und wird nicht alle 5 Minuten angerufen und FaceTime gemacht und wo bist du jetzt und zeig mal das ganze Zimmer bitte und das Bett und das Badezimmer auch.
Mit wem bist
Schrank.
Du heute Abend unterwegs?
Ja, und dann, ja. Sondern einfach, dass man sagt, hey, wenn es ihm gut geht und er gerne zu mir zurückkommt und wir es schön haben.
So what, ne? Ich find das wunderbar. Also ich bin ja dein Team. Eine Frage noch zu diesem Komplex, liebe Sharon, da möchte ich natürlich auch noch über andere Bereiche mit dir reden. Wieso ist es auch heute noch so, dass wenn ein Mann, jetzt unabhängig, ob er eine Beziehung hat oder nicht, wenn der verschiedene Sexpartnerinnen hat, also wirklich rumkommt, viele ja. Affären hat, viel Sex hat, dann ist das ein toller Hecht,
dann
ein
ist
heißer
ein
Hengst.
Don Juan. Don Juan,
genau.
Oh.
Frauen sind schnell Schlampen.
Ja.
Du die treibst ja mit jedem.
Ja.
Hat das auch was mit diesen gesellschaftlichen Konditionierungen
ja,
zu tun?
Absolut, ne? Absolut. Und ich meine, das ist ja Jahrhunderte alt. Ich meine, wenn man sich das ganze Konstrukt, ich glaube, wir könnten der Gesellschaft oder mindestens als Versuch, wenn man das ganze Konstrukt einfach mal anders denken würde. Also eine Frau, man könnte auch sagen, sie ist einfach unheimlich erfahren. Die weiß alles über Sex und sie macht es richtig gut.
Was eben auch einige junge Männer richtig anmacht. Dieses Gefühl, die ist eine erfahrene Liebhaberin. Ja. Ne? Die muss ich nicht, und also nicht so eine Teenie-Tante, so 20, ist ganz unsicher, sondern die weiß, wie es geht.
Sie weiß, auf was sie sich einlässt und sie kann sich auch fallen lassen. Sie kann es genießen. Sie kann aber auch ganz klar auch Nein sagen und dann weiß sie auch, warum sie Nein sagt. Und dann weiß sie aber vielleicht eine andere Spielmöglichkeit, von der der junge Mann noch gar nichts gehört hat. Und auch da kann er davon profitieren. Also, wenn wir es schaffen könnten, in Zukunft und vielleicht schon in naher Zukunft, weniger angstbehaftet zu sein und spielerischer mit dieser ganzen Geschichte umzugehen und uns eben andere Rollenbilder vorzustellen und das einfach auch mal einfach durchzuspielen und es alles positiv zu belegen, was würde dann mit uns passieren? Und ich finde, das dürfte man durchaus mal machen. Und ich meine, sexistisch sein, es heißt jetzt, man darf es nicht sein. Wer schafft es denn heutzutage schon, nicht sexistisch zu sein?
Es ist immer noch tief verankert, da ist noch viel Arbeit.
Das ist so viel und viele sind es und denken, aber ich bin's doch gar nicht. Ich will es doch gar nicht. Und ich sage, ja, wollen ist nochmal was anderes.
In der Danksagung zur Halbzeit. Da schreibst du, dass deine Eltern es dich gelehrt haben, das Gute und Wesentliche in jedem Menschen zu sehen, an dich selbst zu glauben und dich immer wieder neu zu erfinden. Wenn du an deine Eltern denkst, und du hast ja gesagt, die sind also 98 und 86, wenn ich ganz rühren, sind immer noch zusammen. Für was bist du ihnen noch ganz besonders dankbar, was sie dir fürs Leben mitgegeben haben? Weil Eltern sind was Wunderbares, sie können einem auch manchmal ganz schön auf die Nerven gehen. Es gibt auch leider sehr vergiftete Beziehungen zwischen Kindern und Eltern, aber ich höre so raus, deine Eltern, das war toll.
Ich hatte wahnsinniges Glück. Ja. Ich habe wahnsinniges Glück. Und ich habe auch wahnsinniges Glück, dass sie eben immer noch da sind und dass sie, ich habe von meiner Mutter, denke ich, sehr viel Mut bekommen, auch sehr viel Ausdauer. Mein Vater ist auch ein sehr optimistischer Mensch. Also auch ein Mensch, der auch neugierig. Und ich meine, was vielleicht auch schön ist, sie haben wenig Vorurteile, ganz wenig, und haben immer ein offenes Haus gehabt. Und deshalb sind wir Kinder natürlich auch immer gerne nach Hause gekommen. Und wir durften mit all unseren Problemen nach Hause kommen. Und das kann ich immer noch machen. Ich kann immer noch anrufen und sagen, du, das läuft gerade nicht. Und sie haben beide eine ganz unterschiedliche Art und das ist einfach fantastisch. Und ich meine, jetzt in Bezug auf das Buch. Mein Vater liest meiner Mutter das Buch vor.
Das ist ja auch eine tolle.
Und ich glaube, das sagt sehr viel aus. Ja, meine Mutter will es. Sie hat gesagt, bitte guck, dass es bald ein Hörbuch gibt. Sie sagt auch, mein Vater versucht das sehr, sehr schön zu machen. Aber als Amerikaner auf Deutsch sagt sie, manchmal hat es nicht den richtigen Rhythmus. Und dann stolpert er über irgendein Wort oder weiß nicht genau, was es bedeutet. Aber ich finde das toll. Ja, ich finde es einfach toll. Ja.
Würdest du auch sagen, Angstfreiheit war auch eine Sache, die Ihnen wichtig war? Weil ich schätze dich auch als angstfreien Mensch ein. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie wichtig das ist. Und schön, wenn man dem Partner auch Ängste nimmt, wenn man selber angstfrei durchs Leben geht.
Ja.
Auch wenn es nicht immer möglich ist. Wir alle haben
Ängste. Nein, es gibt ja auch Ängste, die sind durchaus wichtig. Ja. Und Ängste sind ja auch mit Gefühlen verbunden. Genau. Aber diese Gefühle wollen wir ja auch kennenlernen. Und gerade als Schauspielerin liebe ich Ängste. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die ganze Bandbreite von Gefühlen. Aber die Gefühle sollen mich nicht so in der Hand haben, dass mein Leben nicht mehr schön ist.
Und es darf dich nicht übermannen, nicht irgendwie dein Leben dominieren. Ne? Also
nein.
Das ist ja das Fatale, weil viele Menschen werden ja von der Angst richtig in die Knie gezwungen. Ne?
Und sind dann nur noch klein und verlassen unter Umständen einfach ihre Komfortzone gar nicht mehr. Und ich liebe es, die Komfortzone zu verlassen. Ja, das finde ich toll.
Wie definierst du denn das große Wort Erfolg? wo ja mein Format Road to Glory heißt. Ich rede ja nicht, eigentlich habe ich häufig Gespräche, da dreht sich das eigentlich gar nicht um den Weg zum Erfolg, aber trotzdem möchte ich da ein paar Fragen zu stellen, weil Erfolg ist ja auch sehr aufgeladen, auch in der westlichen Gesellschaft, auch in den USA. Du bist ja in den USA geboren. Success, das, aber jeder definiert das anders für sich. Was ist denn für dich ein Erfolg zu haben, ein erfolgreiches Leben zu führen?
Ja, eben, erfolgreich hat ja eben, viele würden dann denken, ja, viel Geld auf dem Konto oder ein tolles Auto.
Eine Villa und, irgendwie in Miami.
Genau, und fliegt um die Welt.
Genau, ja.
Das ist nicht mein, überhaupt nicht meins. Erfolg ist für mich tatsächlich familiäre Beziehungen und auch freundschaftliche Beziehungen, überhaupt zwischenmenschliche Beziehungen. Und ich habe jetzt auch noch die Beziehung zu meinem Hund, mein erstes Tier. Da werde ich auch ausgelacht, aber sogar von Menschen, die mich sehr, sehr lieben, die noch nicht verstehen, was für ein Erfolg das ist, wenn wir langsam anfangen, uns zu verstehen, zu kommunizieren. Das ist hohe Kunst für mich. Das ist schwierig.
Vertrauen aufzubauen und nutzen. Also Hunde sind ja eh wunderbare Wesen, die einem auch das ganze Vertrauen ja schenken. Also
ja, natürlich.
Die sind ja so bedingungslos dann, ne?
Ja, voller aber Liebe. Sie machen nicht alles, wenn ich nicht wirklich weiß, wie, also wo ich meine Schwächen habe. Und wenn ich ein falsches Kommando oder eben ein falsches Timing habe, kommt was völlig anderes dabei raus. Ja. Und das ist jetzt eben auch ein Erfolg, an dem ich arbeite. Und Erfolg natürlich, wenn ich schöne Arbeiten machen kann, mit denen ich schlussendlich zufrieden bin.
Auch dieses Buch fertig geschrieben zu haben, ist ein großartiger Erfolg, weil ich kann mir vorstellen, das war eine ganz schöne Reise. Ne? Du hast Blockaden gehabt, du hast nicht weitergemacht.
Nöcher. Und da habe ich sehr viele Ängste überwinden dürfen und an mir selber arbeiten. Und natürlich dann auch Hilfestellungen annehmen und auch Hilfestellungen von jemand, der halt schon etliche Bücher geschrieben hat und gesagt, Cheryl, ich kenne das. Das läuft so, das ist nichts Außergewöhnliches. Ja, ich schaffe das vielleicht ein bisschen schneller als du, muss ich auch, weil sonst würde ich verhungern. Ja, also,
klar.
Aber all diese Erfahrungen, das sind Erfolge für mich. Und wenn jetzt schlussendlich natürlich auch noch eine zufriedene Leserschaft dabei rauskommt, dann ist mir das schon sehr, sehr wichtig.
Ja, und auch wenn dann natürlich die Fans dann auch mehr wollen und du sagst, ich habe auch Lust auf weitere
Bücher. Ich darf noch weiter. Natürlich. Also, wer weiß, vielleicht werden Chiara und Lorenz noch eine offene Beziehung angehen.
Who knows, ne?
Ja?
Nun hast du ja gesagt, Erfolg hat viele Gesichter und für dich ist es gar nicht jetzt so das klassische Erfolgreichsein. Du warst und bist als Schauspielerin ja viele Jahre erfolgreich gewesen. Du musstest aber auch Rückschläge verdauen. Einer der größten Rückschläge war sicherlich diese ganz große Rolle in aller Freundschaft zu verlieren. Das war 2015, weil das hatte dann auch die doofe Nebenerscheinung, dass du Privatinsolvenz anmelden musstest. Mhm. Du hast das alles schon mal ausführlich in Interviews erklärt. Das lag daran, dass du auch Menschen geholfen hast. Mhm. Du hast Verpflichtungen. Und es ist halt das Gemeine als Freelancer. Du weißt halt nie, ob der Jahresvertrag verlängert wird. Und du gucktest dann in die Röhre, hattest keinen neuen Vertrag.
Ja.
Wie bist du denn damals aus diesem Rückschlag rausgekommen? Wie hast du es geschafft, trotzdem optimistisch, positiv zu denken? Weil ich kann mir vorstellen, das ist erstmal richtig, du denkst, wow, was passiert hier gerade, ne? Und mein ganzes Leben dreht sich upside down. Und
also da ist das natürlich extrem wichtig. Also eben, ich habe das Glück, eine große Familie zu haben. Und damit meine ich jetzt auch meine Schwestern und meine Eltern und also so der ganze Clan. Und das war ja toll, dass da war viel Stabilität, ja? Und das hat mir schon extrem geholfen. Erstmal durfte ich mich eine Zeit lang schamlos ausweinen.
Ja,
ich durfte
so
einfach
ist,
loslassen, ja. Und ich durfte auch das ein oder andere Gespräch zweimal führen oder vielleicht auch dreimal. Und ich habe dann gemerkt, wie lange ich brauche, um quasi wieder Energie zu schöpfen und auch wieder neue Wege für mich ausfindig zu machen, wo es denn überhaupt hingehen könnte. Ich hatte aber auch extrem viele Ideen. Und plötzlich dachte ich, Mensch, also plötzlich, jetzt habe ich Zeit dafür, ich habe Zeit dafür, ich habe Zeit dafür. Und
du hattest dann dieses Café
eröffnet, was
auch erfolgreich war, dann hast du aber die Rolle in Rote Rosen bekommen, konntest es nicht, weil das war Cheryls Café, du konntest nicht mehr vor Ort sein, ne? All die Dinge.
Also ich hatte auch einen Moment, wo ich ein bisschen am Rad gedreht habe, aber auch auf eine sehr lustige Art und Weise. Meine Familie fand das zum Teil gewöhnungsbedürftig, weil plötzlich hatte ich die Idee, hey, wir könnten doch auch eine Art Privattheater machen, aber so in unserer Wohnung oder wir, ja, und dann dachte ich so, ja, in New York gibt's solche Geschichten. Schauspieler laden Publikum nach Hause ein. Und dann dachte ich, ja, wir können das doch ein bisschen so und so. Meine Familie dachte, nein, nie im Leben. Und ich dachte, ach komm, das ist doch lustig. Und das wäre jetzt aber kein Big Brother oder
irgendwelche anderen Reality-Shows.
Nein,
selbst, ne?
Nein, das wäre ganz nach unserer, also nach meiner oder unserer Regie gegangen. Und ich wollte, dass die Wohnung aber quasi so wie ein Bühnenbild aus Pappe bauen. Und ich wollte schon Dinge wirklich verfremden und wollte auch Freunde einladen und so ein bisschen das normale Leben, also eben wie man sich zum Beispiel jetzt fertig macht für einen Opernball und dann kommt irgendjemand von meinen Kollegen und holt mich ab und das ist halt noch nicht gebügelt und es ist noch nicht das und noch nicht jenes und Hausaufgaben sind auch noch nicht gemacht. Das wäre dann unser Theaterstück gewesen. Und das waren nur so Ideen.
Aber du hattest ein Feuer, es passierte viel in deinem Kopf, kann man
sagen. Ja. Es ist viel passiert und meine Familie ist wahnsinnig glücklich, dass es alles nicht umgesetzt wird.
Nun, es ist wirklich das Thema gewesen, dass du ja gerne weitergemacht hättest bei In aller Freundschaft. Du warst dem Produzenten dann zu alt. Also das war das Thema oder was war der Hintergrund? Weil das ist ja, du hast es ja 12 Jahre, glaube ich, gemacht, ne? Oder also richtig, das war ja, ja, eine sehr wichtige Zeit,
ja,
auch in
es war,
Leben, ne?
es war eine wichtige, ja, Zeit, es war eine schöne Zeit, ja. und Nikolaus, mein Mann, sagt auch immer wieder, Cheryl, das war ein Geschenk und lass uns einfach für diese 12 Jahre unheimlich dankbar sein. Mhm. Ja, das bin ich, sind wir. Und natürlich in Serienformaten, ja, werden manchmal Charaktere ausgetauscht und natürlich ist das auch für die Schreiber dann eine Erleichterung, um neue Geschichten zu erzählen. Ja. Natürlich kann man aber denken, warum ausgerechnet ich? Hä? Warum können andere Figuren, die jetzt 25 Jahre dabei sind, immer noch erzählt werden und ich bin nach 12 Jahren auserzählt? Also. Es ist immer so, es kommt so, wie die Leute es wollen. Und wenn man eben mich auf die Straße stellen wollte, kann man das. Und schwierig ist es, und das hat ein bisschen gedauert, es musste verdaut werden.
Klar.
Und es hatte schlussendlich nichts mit dem Alter zu tun. Ich war 48 und es sind jetzt Leute drin, ja, die sind Ende 60. Also es war nicht das Alter, es gab andere Geschichten, die ich nur im kleineren Kreise erzählt.
Alles gut. Oder gar keine weiteren Fragen, weil ich frage aber das, weil ich natürlich auch schon mit vielen anderen Schauspielerinnen gesprochen habe und die schon sagen, selbst so eine Katharina Wackernagel, die ja super beschäftigt war die letzten 25 Jahre, die sagt, oh, jetzt bin ich so Mitte 40, ich mache mir langsam Gedanken, weil ich merke, trotz, wir sind in der Diversitätsdebatte, MeToo 2024, es, ja, fehlen Drehbücher, ja, ab für Frauen ab, ja, Ende 40. Und, ja, würdest du, ja, zu? Also
100% ist es so. Also ich bin mittendrin, ich kriege keine Angebote und
ja, was eigentlich ein Trauer, es ist ja ein Trauerspiel, muss
es
man sagen.
Es ist ein Trauerspiel,
ne?
Also natürlich.
Also da muss
natürlich. Und das Tolle ist ja, wenn man sieht, dass man so gut wie jetzt, also so viel Erfahrung, so viel, ja, ich würde schon auch sagen, Esprit, ja, und Lust, aber auch Zeit. Ja. Meine Kinder sind aus dem Haus. Ich kann eigentlich die ganze Welt bereisen und drehen und machen. Ja. Ja. Und ich verstehe es nicht, warum nicht. Und ich mag es. Also ich guck auch jetzt gerne eine Meryl Streep, die jetzt aber 70 ist. Ich will die doch sehen. Ich will
und die
doch.
Die Frauen wollen sie ja auch sehen. Die Frauen,
ja,
die älter sind. Die wollen ja nicht nur irgendwelche 25-Jährigen
sehen.
Nein,
nein, weil das haben wir schon alles erlebt. Ich, und ich denke eben auch andere Frauen, wollen wissen, wo geht's hin? Und wo sind wir jetzt? Und mit welchen Problemen oder mit welchen Möglichkeiten beschäftigst du dich jetzt? Und da kann ich was lernen. Von den 25-Jährigen kann ich viel, viel weniger lernen. Einige Dinge bestimmt auch, aber viel, viel weniger. Und ich weiß nur, dass die 25-Jährigen, oder meine Kinder werden ja jetzt schon 34 und 31 und 25. Und ja, also das Interesse an Menschen. Es geht um Menschen, ja, und es geht nicht um Altersgruppen.
Aber was mich so irritiert, es gibt ja jetzt diese Veränderung auch im Mindset der Gesellschaft, und ich habe das auch schon mehrfach im Podcast als Thema gehabt, diese Kampagne Let's Change the Picture. Ich weiß, da hast du sicherlich von gehört.
Ja, ne?
Also
ja.
Frauen 47 plus sollen sichtbarer wieder werden, endlich sollen Drehbücher kriegen, die eben auch die Lebensrealitäten widerspiegeln von Frauen.
Sie sollen zum ersten Mal sichtbar werden.
Genau, also es war ja nicht der Fall. Klar gibt es natürlich eine, es gibt immer noch eine Senta Berger, die mit 80 noch dreht, eine Iris Berben, aber es gibt nur wenige Icons, aber es wird weniger.
Ja.
Hast du denn Hoffnung, dass sich tatsächlich da was tut? Weil ich höre raus, ja, es gibt Gespräche mit Produzenten, mit TV-Sendern, mit dem ganzen Business, dass sich da was tun muss, und es wollen auch viele was verändern, aber es ist verdammt langatmig und zäh.
Ja,
ich glaube, das wird noch Jahre dauern.
Ich glaube, vielleicht habe ich nicht recht, ich glaube, dass da noch eine ganze Generation von Menschen, die gerade gut arbeiten und verdienen, und damit meine ich nicht vor der Kamera, sondern in den Redaktionen sitzen, müssen die überleben. Wir müssen sie überleben, überdauern, und ich glaube, dass das Mindset von diesen
Entscheidern auch, ne?
Also Entscheidern, ich glaube, das ist nicht so flexibel. Und vor allem, ich sag da wieder etwas, was ich auch nicht beweisen kann, und es ist ja nie, dass alle so sind. Es gibt bestimmt auch andere, die flexibel sind, aber die deutsche Kultur in dem Sinne und gerade TV-Kultur ist nicht gerade für den Mut bekannt, ja? Also Mut und Risiken eingehen und was Neues austesten. Sie gucken doch schon gerne, was in den anderen englischsprachigen Kulturen, sei es jetzt England, USA oder Australien, gut läuft, Geld macht, und dann machen wir das einfach nach, für unser Publikum angepasst. Und
das muss natürlich am besten sofort funktionieren. Es gibt keine Zeit, es wird keine Zeit mehr gegeben, dass Formate wachsen, sich entwickeln, dass die entdeckt werden. Es muss sofort Quote, und wenn nicht, dann weg damit.
Ja, ja. Aber
dann kommen nur
wer macht das? Der Angst hat.
Ganz genau.
Und Angst ist einfach ein großes, großes Thema. Aber wer wird es schon zugeben, dass er Angst hat?
Aber ist denn in deinen Augen das Problem der Altersdiskriminierung vor allem Frauen gegenüber? Weil da muss man auch sagen, das Patriarchat ist nicht tot. Es gibt natürlich viel weniger Diskriminierung gegen ältere Männer. Ich höre nicht so, dass jetzt ältere Schauspieler so ein Problem haben, Rollen zu bekommen. Ist das auch noch ein Riesenthema in der Gesellschaft immer noch?
Ja,
also Frauen dürfen nicht alt werden oder älter werden. Alt ist ja auch ein relativer Begriff, finde ich. Ne? Also,
graues Haar. Ja. Wie viele Kolleginnen haben graues Haar? Und ich meine, da bin ich ja dann selber schuld. Man könnte ja auch sagen, Cheryl, warum hast du dir die Haare abgeschnitten? Warum trägst du grau? Ich meine, ja.
Ja, aber es geht ja so, ja, aber also es ist ein Statement, finde ich, und ein tolles Statement, aber klar, es ist, glaube ich, aber auch eine ganz ungesunde Energie, weil da habe ich auch schon mal mit Kolleginnen von dir drüber gesprochen, es ist so eine Gemeinheit, du kannst ja nur verlieren, wenn du jetzt dich komplett Makeover, Haare färben, am besten noch Botox und Filler und irgendwie zum Beauty Doc, dann heißt es, oh mein Gott, die hat's ja nötig, verzweifelt, jetzt versucht sie auf jung zu machen. Dann ist es nicht in Ordnung, aber wenn man einfach schön älter wird, ein bisschen Falten, Fältchen bekommt, ein bisschen graue Haare, dann ist es auch nicht gut. Die ist ja schon so alt. Also ich glaube, es ist gemein.
Ja.
Frauen können nur verlieren.
Dass auch Frauen, wir dürfen schon noch üben, wie wir uns gegenseitig liebevoll unterstützen. Das muss ich sagen, das dürfte ein Fach in der Schule werden.
Und zwar Female Empowerment untereinander, meinst du?
Ja, also ich finde überhaupt, wenn Jungs und Mädchen in der Grundschule, ich meine, wie kommt es überhaupt dazu, dass Männer und Frauen sich so und so entwickeln? Okay, dann lass uns doch helfen von Anfang an, die Energien, was jetzt nicht so rund läuft im Erwachsenenleben, schon in den jungen Jahren den Kindern halt irgendwie etwas an die Hand zu geben, ein Bewusstsein und das eben dann zu üben, und dass man da dann, es müssen keine Noten sein, aber dass sie eben positive Erfahrungen machen miteinander und dass auch Mädchen lernen, sich zu unterstützen. Und ja, warum haben wir ein Wort wie Stutenbissigkeit? Ja, ich habe Stutenbissigkeit wirklich kennengelernt.
Also auch toxische Weiblichkeit. Also du schreibst nämlich im Roman auch über toxische Männlichkeit, ja, über Mobbing und so. Aber es gibt ja auch viele Frauen, die den Erfolg der anderen Frau nicht gönnen. Die dann irgendwie so die Krallen ausfahren und auch gerne wegbeißen.
Ganz böse.
Schlimm, ja.
Böse. Also ich hab's, ja.
Das auch ist, weil du hast es am eigenen Leib erlebt alles, ne?
Mein Ende beinahe aller Freundschaft.
Ja, okay. Ja, gut, es ist traurig. Und das habe ich nämlich auch schon ganz oft gehört, dass viele sich wünschen, wir müssten viel mehr uns solidarisieren, eine Energie aufbauen, Schauspielerinnen sollten viel mehr sich gegenseitig einfach supporten. Ne?
Genau, weil wir kennen uns doch. Wir wissen doch, was wir brauchen und wie in was für einer Gesellschaft und in was für einer Umgebung wir uns entfalten können, wo wir uns wohlfühlen. Und ich meine, ich sehe das mit meinen Töchtern, dass ich mit meinen Töchtern weniger nachfragen muss, als jetzt zum Beispiel bei den Söhnen. Die Söhne, ich liebe sie über alles und ich kenne sie ganz bestimmt gut. Aber ich bin eine Frau. Und das dürfte, nee, es dürfte nicht. Es soll, es muss. Das könnte unsere Gesellschaft wirklich verändern. Und nicht erst, wenn wir abgeschlossen haben und mit der Pubertät und die ganze Entwicklung, sondern absolut von Anfang an.
Also du meinst, die Grundkonditionierung sollte dann anders laufen und es sollten auch die Eltern da mehr in die Pflicht genommen werden, dass sie die Kinder auch mehr, ne, also mehr auf den Weg geben und sie anders
natürlich
dann auch,
aber das Problem ist ja, wenn die Eltern es nicht kennen und die in dieser in ihrer eigenen Bubble gefangen sind, dann wissen sie gar nicht, wie es geht. Ja. Aber die jungen Menschen jetzt, sie verändern sich ja schon.
Und da passiert sehr
die
viel
Generation
gerade,
jetzt, die Generation von meinen Kindern, die Kinder bekommen werden, das ist die Generation, die sich über das Gedanken macht und die müssen es umsetzen, dass quasi dann meine Enkel das schon bekommen. Ich würde ihnen gerne da eine Hilfe sein und das mit unterstützen. Ich glaube, es geht. Ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass es Früchte tragen wird. Vielleicht nicht innerhalb von 10 oder 20 Jahren, aber innerhalb von 100 Jahren.
Es ist ein längerer Weg. Du sagst ja, du hast jetzt gerade keine Angebote. Du bist jetzt mit dem Roman raus, aber wie ist es denn so? Was ist denn dann dein Ziel für die nächsten Jahre? Also was hast du für eine Vision? Weil du bist immer noch in dem besten Alter und du hast so viel Energie, du hast so viele Ideen. Was ist denn jetzt so dein Plan? Also klar, ich wünsche mir auch sehr, dass das sich jetzt schnell ändert, dass wieder mal wirklich gute Drehbücher auch für ältere Frauen geschrieben werden, dass das mal ankommt. Aber wie ist denn, also weil du strahlst, du
also
wirkst
erstes,
entspannt. Ne? Aber,
ja,
also
ja,
das, aber
ja.
Es ist ja schon eine, ich meine, du bist Freelancerin, du bist eine Freiberuflerin. Ist ja nicht, dass du jetzt auf einmal jeden Monat Geld bekommst. Du musst ja irgendwie was machen.
Ich krieg
ne?
seit Jahren nichts.
Ja.
Also nichts stimmt nicht. Wenn ich auf der Bühne stehe, dann kriege ich
dafür. Also du bist ja auch Theaterschauspielerin und machst Lesungen.
Ja, ja.
Ne? Also das sind ja auch Sachen, die Geld reinbringen. Aber also du bist da generell einfach eine sonnige Frau und denkst, das wird schon irgendwie, ne? aus der Komfortzone raus, aber irgendwie geht's weiter. Also du bist noch.
Es geht weiter. Also natürlich lernt man mit weniger, aus weniger mehr machen, ja? Also da habe ich mich jetzt viele Jahre drin geübt. Und das Schöne ist, dass es mir nicht immer, aber oft auch Spaß macht. Und das fördert eine gewisse Kreativität, auch Nachhaltigkeit. Mhm. Und was ich mir wünsche, natürlich wünsche ich mir, dass jetzt jemand das Buch vielleicht in die Hände kriegt und dann sagt, Cheryl, ich will das umsetzen. Daraus machen wir jetzt ein Drehbuch.
Ja,
die Geschichte, das lässt sich verfilmen. Ja,
natürlich.
Und
das interessiert super viele.
Ja.
Das ist ein spannendes Thema. Ja.
Also das ist absolut machbar. Und wenn in Deutschland niemand den Mut hat, machen wir es in den USA. Warum nicht? Machen wir es international.
Ich habe keine Zweifel. Also du hast da immer
also
Ideen.
Also das sind Wünsche, die ich habe, natürlich. Und natürlich kann ich auch sagen, wenn es sich lohnt, dann schreibe ich nochmal ein Buch. Und irgendwann wird eine Frau oder ein Mann in der Lage sein zu sagen, Cheryl, wir brauchen eine grauhaarige Frau Und ich möchte nicht einknicken.
Also ich wollte sagen, du würdest jetzt auch nicht sagen, okay, jetzt probiere ich es nochmal, mach ein totales Makeover und die Haare werden gefärbt, ich habe einen neuen Look und ne, lass, ich meine, denn no offense, ich finde Beauty-Docs sind ja nichts Schlimmes. Ich finde es total legitim, wenn Männer und Frauen sagen, ich habe keinen Bock. Wobei ich finde, du siehst toll aus, wenn ich das mal sagen darf. Also du siehst ja viel jünger aus, als du bist. Das brauchst du eigentlich gar nicht. Aber sagst du, nee, ich bleib mir treu und ich will das nicht.
Ich mag mich so, wie ich bin.
Kann ich verstehen.
Ich mag mich einfach so. Ich komme damit wirklich gut klar. Es gibt Tage, da hasse ich meinen 10-fach Vergrößerungsspiegel, aber ich habe ihn immer dabei. Und solange ich meinen 10-fach Vergrößerungsspiegel mit dem umgehen kann, ist mein Leben okay. Ja. Und abends, wenn ich meine Brille ausziehe und in einem gedämpften Licht im Bad stehe, denke ich nur so, oh Gott.
Ist aber eine gemeine Frage, wenn jetzt irgendwie ein Produzent auf dich zukommt und sagt, Cheryl, du bist vom Typ genau die ich möchte für diesen Film, aber denk doch nochmal drüber nach, färb deine Haare, wärst du dann auch noch so, sagst, nein, ich möchte aber, dass wir darüber reden und ich bleibe mir treu? Oder?
Es gibt Perücken. Film würde ich alles Mögliche machen. Da würde ich ein Gebiss anziehen, da würde ich mir Haare im Gesicht wachsen lassen. Alles mache ich für einen Film. Aber das ist was anderes, wenn ich eben in eine Rolle. Wie hat Charlize Theron ausgesehen, ja?
Monster, ne?
Ja, wie hat sie ausgesehen? Also das sind, und dann bekommt man auch einen Oscar. Ja?
So sieht das
wie
aus.
Wie hat Virginia Woolf, also
Nicole Kidman,
mit Nase Hours, ausgesehen? Ja.
Ja.
Noch ein Oscar. Also kein Problem damit. Aber ich stehe dafür, dass Frauen älter werden dürfen und dass sie geliebt werden, so wie sie sind und dass man ihre Schönheit sucht und sieht.
Und feiert und eben auch die Vielfalt. Man kann ja auch gerne sich junge Frauen in Filmen angucken, aber man möchte auch mittleres Alter, auch gerne alte Frauen, die auch was ganz Spannendes im Gesicht haben.
Ich finde,
Vielfalt.
Ja.
Diversity ist auch ein großes Thema, ne?
Also dann liefert aber auch mal Diversity. Man ist nicht nur, man darf diese Worte nicht nur als Floskeln rumschmeißen. Wir sollten sie leben und wir sollten sie gerne leben wollen.
Absolut, ja. Was ist für dich, wenn du jetzt auf deine 58 Lebensjahre zurückblickst, die Essenz und was sind Schlüssel, dass du heute sagen kannst, ich habe ein schönes und auch ein zufriedenes Leben. Trotz aller Niederlagen auch, du hast auch mal unschöne Phasen gehabt, keine Frage, das gehört aber auch zum Leben dazu. Was sind für dich Essenzen? Was würdest du den Leuten sagen, mitgeben? Damit bin ich gut gefahren. Das ist wichtig, um sagen zu können, ja, I like myself, ich mag mich selbst und ich bin zufrieden mit dem Leben, das ich führe.
Ich glaube, ich habe wirklich das Glück, dass ich immer authentisch bleiben konnte, dass ich den Mut hatte, immer authentisch zu bleiben und an mich zu glauben. Auch wenn mir vielleicht irgendwie ein etwas schärferer Gegenwind entgegenkam, aber dass ich mir treu geblieben bin. Also ich meine, mit wem außer mir selber verbringe ich am meisten Zeit? Und ich glaube, das so für meinen, für eben, da kommt es nicht auf Geld drauf an oder auf den Job oder auf was auch immer, sondern wirklich, dass ich mit mir selber sein kann und auch in Ruhe.
Auch alleine sein, mit dir selbst alleine, nicht immer Ablenkung, ne, irgendwelche.
Ich habe gerade in einem Podcast gehört, dass es aber eben halt für viele Menschen, also starke Menschen, die können besser alleine mit sich sein und tragen auch, sind sorgfältiger mit sich und
Nun werden wir alle älter und älter werden ist vielerlei Hinsicht was Schönes, finde ich. Aber wie gehst du mit diesem Gedanken der Endlichkeit und auch der stärker werdenden Verletzlichkeit um? Weil wir sind fragile Wesen und ich meine jetzt gar nicht die emotionale Verletzlichkeit, sondern der Körper ist halt leider nicht so unkaputtbar, wie wir uns das mit 20 immer vorstellen.
Natürlich.
Wie gehst du mit dem Bewusstsein um? Ist das auch ein Prozess, ein Lernprozess? Ich meine, du bist fit, du bist schlank, es ist klar, du hast noch keine Probleme, aber
ich spüre es auch,
Also wie gehst du damit um, mit diesem Bewusstsein? Nimmst du das einfach an oder ist es?
Ich kann, glaube ich, relativ viel annehmen, aber ich informiere mich auch natürlich. Also wenn es jetzt gerade um gesundheitliche Dinge geht, da informiere ich mich schon. kann ich das jetzt einfach so laufen lassen oder lieber bedarf es jetzt wirklich eben mehr Sport oder einer anderen Ernährung?
Genau.
Oder ja, ist es sinnvoll, wenn ich jetzt halt irgendwelche Schmerzen in den Gelenken habe, muss ich da jetzt Ibuprofen nehmen oder nicht? Und ja, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen zum Beispiel, ja, die Entzündung runter, aber dann wird der Magen halt irgendwie...
Es hat alles, es also hat wenn alles du permanent eine, irgendwas einnimmst, ne, an
genau,
Medikamenten.
Genau. Und also ich versuche mich da auf den neuesten Stand zu bringen, weiß aber auch, dass der neueste Stand in ein paar Monaten schon wieder vielleicht dem widersprochen wird. Ich gehe relativ gelassen auf dieses Thema zu, weil ich eben Vorbilder habe.
Ich wollte sagen, und, also wenn deine Mama 98 ist, also ja, go for it, ne? Dann hoffe ich
ja,
mal, dass
wir,
du die 100 musst du dann.
Wir feiern tatsächlich ja, den Geburtstag meiner Tante in 14 Tagen und das ist der 100.
Also
ja?
Die Genetik
und
scheint
die,
schon mal sehr gnädig
ja, ja,
zu sein.
Und
ne?
Die Cousine ist 99. Also ja, und meine Großtanten, die jetzt nicht mehr leben, die jüngste war 93 und die und zwei waren 100 und 98 und 96, ja, also ja, bis 93 muss ich durchhalten.
Aber gerade weil du so strahlst innerlich und auch so viele Ideen hast, ist dann manchmal dieses Gefühl auch etwas fressend, dass man dich denkt, ja, ich habe zwar bestimmt, wenn ich Glück habe, noch ein paar Jahrzehnte, aber die Zeit wird weniger, sie wird überschaubarer. Ist das was du wegwischst oder nimmst du das an, diesen Gedanken, um eben bewusster auch zu leben, um viel mehr zu filtern und das Leben noch viel mehr zu genießen in seiner Facettenreichtum?
Ich denke wirklich, ich gucke nicht so sehr ans Ende, ich gucke wirklich eher so, was in den nächsten 6 Monaten okay, passiert. Und das versuche ich aber inzwischen etwas langsamer anzugehen. Also ich versuche wirklich auch, und das mache ich bewusst, habe ich heute auch beim Frühstück meinem Mann gesagt. Ich habe ihm gesagt, du, deine Frau ist alt. Und da sagt er, was? Ja, es geht mir so, dass ich gerne eben nur einen Termin am Tag habe. Also wenn ich jetzt zu dir nach Hamburg komme, dann weiß ich, ich habe einen Termin und nachher will ich auch Zeit haben.
Quality Time, Shopping,
ja,
ne, Bummel
genau,
durch die Stadt. Ja.
Genau. Oder ich habe ein wichtiges Telefonat, was ich erledigen muss. Manchmal natürlich muss man vielleicht noch einen zweiten Termin machen, aber ich habe mich da sehr, sehr, sehr gedrosselt. Sehr gedrosselt.
Ja, also fehlt
und ich
einfach,
stehe morgens auf, wenn ich Lust habe.
So ist das. Go for it.
Ja.
Gibt es ein Lebensmotto, ein Lebenskredo, das du für dich beanspruchen kannst? Von den Tausenden, die es gibt, muss ich natürlich dazu sagen, es gibt so viele schöne Sprüche, aber hast du irgendein Motto, was zu dir passt, zu deiner Personality, zu deiner Persönlichkeit?
Eine Fotografin hat mir gerade kürzlich gesagt, dass sie mich auf den Fotos viel lieber lächeln sieht. Und ich habe das am Anfang nicht so richtig verstehen wollen, weil ich auch immer dachte, ich muss irgendwie, auch gerade für den Beruf, ich muss seriös und ein bisschen härter und ernster wirken. Sie hat recht. Sie hat recht. Das Lächeln ist schon viel, viel besser. Und der Spruch, you're never fully dressed without a smile, der ist einfach schön und der passt auf jedes Alter, auf jedes Geschlecht. Sogar Hunde sehen total süß aus, wenn sie lächeln.
Und es öffnet so viele Türen, wenn man mal das Experiment macht, mal Menschen auf der Straße anzulächeln. Es ist leider schockierend, wie viele Menschen damit gar nicht umgehen können. Die denken, man ist ein Stalker und ein Irrer.
Ja.
Warum lächelt mich dieser Mensch an? Aber
ja,
es gibt auch Menschen, die was zurückgehen, die sagen, sich einfach freuen oder wenn du denen was Nettes sagst.
Genau. Ja. Aber würden sie 10-mal am Tag angelächelt, irgendwann kommt ein Lächeln zustande.
Boah, es ist entwaffnend.
Es ist entwaffnend.
Wenn es vom Herzen kommt, nicht so ein Fake.
Nein. Einfach ein offenes Lächeln.
Welchen guten Rat würdest du der 18-jährigen Cheryl mit aufs Leben oder zum Leben geben mit der Erfahrung, die du heute gesammelt hast?
Bleib dir treu. Also auf deinem, bleib authentisch.
Also Kompromisse sind manchmal nötig schon, ne?
Aber
dieses Ur.
Dein Ur.
That's me und das möchte ich auch.
Dein Instinkt. Folge deinem Instinkt. Manchmal gibt es natürlich kleine Abwägungen, aber du weißt trotzdem, du spürst, wo du hin willst.
Sherry, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für den Roman Halbzeit. Eine nicht ganz anständige Geschichte. Und ich drücke ganz fest die Daumen, dass dieser Roman verfilmt wird, dass er so erfolgreich wird, dass du auch noch weitere Bücher schreibst. Danke, dass du heute da warst.
Ich danke dir. Es war mir ein großes Fest hier.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.